Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Jenseits des offenen Machtkampfes zwischen Premier Boris Johnson und dem britischen Unterhaus bleibt die schmerzhafte Erkenntnis, die auch schon Theresa May machen musste. Sie erinnern sich, jene glücklose Vorgängerin von Hau drauf Johnson. Es gibt im britischen Parlament zwar eine Mehrheit gegen einen No-Deal-Brexit, aber was an dessen Stelle treten soll, ist weiter völlig unklar. Doch derzeit wogt erst einmal die Schlacht zwischen Premier und Abgeordneten weiter, die Johnson heute wohl eine weitere bittere Niederlage zufügen dürften. Dazu gleich mehr. Zunächst aber der Blick auf die übrigen Themen in den kommenden 30 Minuten. Italien hat eine neue Regierung. Hongkongs Regierungschefin zieht das umstrittene Auslieferungsgesetz zurück. Die SPD startet die Vorstellungsrunden der Kandidaten für den Parteivorsitz. Vorstandsklausur der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Klimapolitik. Das Kabinett beschließt ein Maßnahmenpaket zum Insektenschutz und bringt zugleich ein neues Label für das Tierwohl auf den Weg. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung fordert mehr Geld für den Schutz von Kindern und erster Prozess im Milliardenbetrug um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Aber zunächst nach London. Wieder einmal heißt es Showdown im britischen Unterhaus, nachdem die Abgeordneten schon gestern Brexit-Hardliner Boris Johnson eine empfindliche Niederlage verpasst hatten, indem sie kurzerhand die Geschäftsordnung gekapert haben. Heute nun dürfte es Vollzug geben mit der Verabschiedung eines Gesetzes, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Johnson will darauf mit Neuwahlen antworten, aber das dürfte nicht so einfach werden. Imke Köhler mit den Einzelheiten.
Viel Zeit bleibt den Abgeordneten für ihre Gesetzesinitiative nicht. Denn nach wie vor gilt, dass das Parlament schon nächste Woche wieder beurlaubt wird. Zwei Gerichte, die sich mit dem Fall befassen, haben noch nicht entschieden. Und ein schottisches Gericht in Edinburgh hält die Beurlaubung für rechtmäßig. Großer Zeitdruck also für die Gegner des No-Deal-Brexit. Zu ihnen zählt auch der konservative Politiker und ehemalige Finanzminister Philip Hammond. Er begründete die Gesetzesinitiative so:
We need to act because there is no mandate for a no-deal Brexit, and a no-deal Brexit will be a catastrophe for the United Kingdom.
Wir müssen handeln, sagt Hammond, denn es gibt keinen Auftrag für einen no-deal Brexit und ein no-deal Brexit wird eine Katastrophe für das Vereinigte Königreich sein. Und Hammond fährt fort.
We need to act for another reason.
Wir müssen noch aus einem anderen Grund handeln, denn der Premierminister wiederholt zwei Aussagen. Dass er ernsthaft versucht, einen Deal zu bekommen und dass wir in jedem Fall am 31. Oktober die EU verlassen. Bedauerlicherweise sind diese beiden Aussagen nicht vereinbar.
Regrettably, those two statements are incompatible.
Hammond verweist darauf, dass mit einem Deal der 31. Oktober ohnehin nicht zu halten wäre, weil ein Abkommen so schnell nicht umgesetzt werden könnte. Es gibt allerdings nach wie vor erhebliche Zweifel daran, dass Boris Johnson wirklich ernsthaft versucht, ein Abkommen mit Brüssel zu erzielen. Darauf hatte am Mittag bereits Labour-Chef Jeremy Corbyn hingewiesen.
Ich habe gefragt, welche Vorschläge der Europäischen Union unterbreitet wurden. Das haben wir gestern gefragt, viele Kollegen haben das gefragt und der Premierminister scheint absolut unfähig zu sein, eine Antwort zu geben. Jeder rationale Mensch würde deshalb annehmen, dass überhaupt keine Vorschläge gemacht wurden. Es gibt keine Antwort auf diese Frage.
And there is no answer to that question.
Boris Johnson hatte das mit den Worten pariert.
You don't negotiate in public and we are making substantial progress.
Man verhandelt nicht in der Öffentlichkeit und wir machen substanzielle Fortschritte, so Boris Johnson. Die Debatte im Unterhaus wird sich heute noch viele Stunden hinziehen. Wenn der Gesetzentwurf gegen einen No-Deal-Brexit angenommen wird, wird sich daran eine Debatte über Neuwahlen anschließen, die die Regierung offenbar für den 15. Oktober beantragen will. Ob sich bereits heute für Neuwahlen die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus findet, ist aber offen.
Der Bericht von Imke Köhler. Während also in London weiter die politische Schlacht um den Brexit tobt, ist die EU erst einmal zum Zuschauen verdammt. Erst wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, wird Brüssel gefordert sein, wenn es etwa darum geht, den Brexit zu verlängern. Derweil versucht man sich in vermeintlich klaren Signalen, das Ausgehandelte ist nicht neu verhandelbar und die EU sei, soweit möglich, auf das Schlimmste vorbereitet. Paul Vorreiter.
Während sich die Ereignisse in London überschlagen, gibt sich die EU-Kommission in Brüssel betont standhaft.
There may be twists and turns in political developments in London right now, but our position is stable.
Und eine Position lautet:
If you want to avoid a no deal, there should be a withdrawal with the withdrawal on the basis of the withdrawal agreement. It's very simple.
Falls London den No-Deal stoppen möchte, dann am besten, indem es das vorbereitete Austrittsabkommen unterschreibt. Auf keine Spekulation über die möglichen Ergebnisse des heutigen Tages in London wollte sich die EU-Kommission einlassen. Also wie es weitergeht, falls das Parlament einen Austritt ohne Abkommen verbietet oder die Zeichen auf Neuwahlen stehen.
I will not speculate beyond that, what might be happening or not.
Auf die Frage, ob denn Premier Johnson, der die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren hat, überhaupt noch als Ansprechpartner für Brüssel taugt, antwortete die EU-Kommission:
There is a UK government in place, so our interlocutor at the highest political level for President Juncker remains Prime Minister Johnson, who is Prime Minister of the United Kingdom.
Brüssels Arm bleibt in Richtung Boris Johnson also ausgestreckt. Weiterhin gibt sich die EU-Kommission bereit, sich realistische alternative Vorschläge vom Premier anzuhören, solange sie mit dem Austrittsabkommen in Einklang sind. Rund 8 Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens bereitet sich die EU-Kommission verstärkt darauf vor, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union ohne Vertrag verlässt. Wenn das passiert, können Unternehmen nicht mehr so wie bisher ihre Produkte verkaufen und das wird Folgen haben. Allein für Irland geht die dortige Notenbank von mehr als 30.000 gefährdeten Jobs aus. Wenn EU-Parlament und Mitgliedsländer ihr Okay geben, sollen Gelder aus 2 Fonds abfließen dürfen, um die Folgen abzufedern. Darunter aus einem Geldtopf, der sonst Mitgliedsländern bei großen Naturkatastrophen zur Verfügung steht, also Erdbeben oder Überschwemmungen. Jährlich stehen dafür rund 500 Millionen Euro bereit. Das Geld könnte dann zum Beispiel für die Umschulung von Arbeitnehmern genutzt werden.
Aus Brüssel war das der Bericht von Paul Vorländer. Am Ende ging es dann doch sehr schnell, nachdem gestern auch die Anhänger der Fünf-Sterne-Bewegung grünes Licht für das Bündnis zwischen den Sternen und den italienischen Sozialdemokraten erteilt hatten. Heute dann noch der obligatorische Besuch bei Staatspräsident Mattarella. Und jetzt steht sie tatsächlich, die neue italienische Regierung aus Rom. Informationen von Nina Amin.
Die italienische Regierung steht. Ministerpräsident Giuseppe Conte traf am Nachmittag beim Staatspräsidenten Italiens ein, um den Regierungsauftrag anzunehmen. Nun führt der 55-Jährige zum zweiten Mal eine Regierung an. Nachdem er dem Staatsoberhaupt seine Kabinettsliste vorgelegt hat, trat Conte vor die Presse und versprach, dass seine Regierung keine Zeit verlieren werde. Gestärkt durch ein Programm, das in die Zukunft schaut, werden wir uns mit dieser Mannschaft all unserer Energie, unseren Kompetenzen und unserer Leidenschaft darauf konzentrieren, Italien im Interesse aller Bürger vom Norden bis zum Süden besser zu machen. Das Kabinett besteht aus jungen neuen Gesichtern und altbekannten Politikern. Ein Drittel sind Frauen. Die wohl überraschendste Personalie ist Luigi Di Maio. Der Fünf-Sterne-Chef wird Außenminister. Dem 33-Jährigen fehlt internationale Erfahrung. Der Studienabbrecher spricht kein Englisch. Die italienische Presse spottet häufig über die Grammatikfehler in seiner italienischen Muttersprache. Als Vorsitzender der stärksten Partei im Parlament hat Di Maio aber künftig eine Schlüsselrolle in der neuen Koalition. Gestern nach der Online-Abstimmung der Fünf-Sterne-Mitglieder für eine Koalition mit den italienischen Demokraten zeigte sich Di Maio sehr selbstbewusst. Wir sind immer als Gefahr gesehen worden, doch in letzter Zeit haben wir bewiesen, dass wir diejenigen sind, denen vor allen Dingen die Interessen Italiens am Herzen liegen. Wir sind gewählt worden, um Italien zu verändern, nicht um unsere Partei zu verändern. Große Veränderungen dürfte es an der Spitze des Innenministeriums geben. Luciana Lamorgese übernimmt das Ministerium vom Lega-Chef Salvini, der in seiner kurzen Amtszeit vor allem mit seinem strikten Anti-Migrationskurs auffiel. Die fast 66-jährige hohe Regierungsbeamtin muss nun das angeschlagene Verhältnis zur EU wieder gerade biegen. Wirtschaftsminister und damit auch äußerst wichtig für das Verhältnis zur EU und für weitere Verhandlungen über Italiens Haushaltsnotlage wird Roberto Gualtieri. Der 53-Jährige vom Partito Democratico saß seit 10 Jahren im Europaparlament. Nachdem Conte seine Regierungsmannschaft vorgestellt hat, ergriff zum Schluss noch Staatspräsident Sergio Mattarella das Wort. Wenn erst einmal eine parlamentarische Mehrheit gefunden ist und sich eine Regierung gebildet hat, gehört das Wort dem Parlament und der Regierung. So wird sich die Regierung in den nächsten Tagen den Kammern stellen, um die Vertrauensfrage zu stellen und ihr Programm vorzustellen. Davor wird Mattarella morgen früh aber erst noch das neue Kabinett im Präsidentenpalast empfangen, zur Vereidigung der neuen Regierung.
Nina Amin über das Ende der italienischen Regierungskrise. Es ist ein überraschendes Zugeständnis, nachdem sich die von China installierte Regierung von Hongkong monatelang stur gestellt hatte. Jetzt soll das umstrittene Auslieferungsgesetz, Anlass für die täglichen Massenproteste, doch zurückgezogen werden. Und plötzlich soll es auch einen neuen Dialog mit den Bürgern geben. Die Frage ist, ob dieses Angebot nicht reichlich spät kommt. Markus Pfalzgraf.
Die Börsenkurse in Hongkong stiegen schnell, noch bevor die Nachricht offiziell bestätigt war. Dann wurde eine Ansprache der Regierungschefin im Fernsehen und im Internet verbreitet, in der Carrie Lam erstmals eine Hauptforderung der Protestbewegung erfüllte. Die Regierung wird das Gesetz formell zurückziehen, um die Sorgen der Bevölkerung zu zerstreuen. Der Sicherheitsminister wird einen entsprechenden Antrag einbringen, wenn der Legislativrat wieder zusammentritt. Das Parlament von Hongkong wird also im Oktober als erstes das Auslieferungsgesetz endgültig zurücknehmen, das schon einmal kurz vor der Verabschiedung stand. Doch dann hatten heftige Proteste die Stadt erschüttert. Die Regierung zeigte sich hart, die Situation wurde immer verfahrener. Jetzt will Carrie Lam ein Angebot machen, die Lage zu beruhigen.
From this month, I and my principal officials.
Von diesem Monat an werden ich und meine höchsten Beamten auf die Gesellschaft zugehen, um einen direkten Dialog zu beginnen. Menschen mit allen unterschiedlichen Meinungen und Hintergründen werden eingeladen, ihre Ansichten und Beschwerden zu teilen. Wir müssen Wege finden, die Unzufriedenheit in der Gesellschaft anzusprechen und Lösungen zu suchen. Doch das Gesprächsangebot kommt nicht überall gut an. Aus der Wirtschaft gab es zwar positive Reaktionen, aber die Protestbewegung traut der Regierung nicht. Schließlich dauert es noch ein paar Wochen, bis das Parlament nach der Sommerpause wieder zusammentritt. Das Gebäude wird derzeit auch noch repariert, nachdem Protestierende es im Juli gestürmt und stark beschädigt hatten. Außerdem wuchs die Liste der Forderungen. Davon will die Bewegung keine einzige zurücknehmen. Das bestätigten maskierte Protestierende noch am Abend vor der Presse. Und Bonnie Leung von einem großen Bürger- und Menschenrechtsbündnis kündigte neue Großdemonstrationen an. Für die Protestbewegung ist das Zugeständnis der Regierung nicht nur zu wenig, sondern auch zu spät. Der frühere Studentenanführer Joshua Wong sagte auf einer Reise nach Taiwan, wo er um Unterstützung warb,
Carrie Lam, the leader of Hong Kong, announced to withdraw the extradition bill.
Dass Regierungschefin Carrie Lam vorhin angekündigt hat, das Auslieferungsgesetz zurückzunehmen, kommt zu spät und zu langsam. In den vergangenen 2 Monaten mit unseren Streiks und Protesten haben wir auch Einschränkungen von Menschenrechten erlebt. Mehr als 1200 Aktivisten wurden festgenommen, mehr als 100 aus unserem Team wurden verfolgt und mindestens 8 Aktivisten haben sich umgebracht, während die Regierung sich geweigert hat zuzuhören.
The regime refuses to listen to our voice.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Hongkong begrüßte die Rücknahme des umstrittenen Gesetzes, erklärte aber auch, dass nach der Polizeigewalt der vergangenen Wochen eine unabhängige Untersuchung nötiger sei denn je. Aber genau das lehnt die Regierungschefin weiterhin ab. Am Abend kam es schon wieder zu Auseinandersetzungen an einer Polizeistation, wo Protestierende ihren Ärger über das harte Vorgehen der Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen zeigten.
Aus Hongkong war das der Bericht von Markus Pfalzgraf. 18.23 Uhr ist es und damit ins Inland. Der lange Findungsprozess für eine neue Parteispitze ist auch in der SPD nicht unumstritten. Die Partei sei dadurch viel zu lange mit sich selbst beschäftigt, warnen Kritiker. Doch jetzt hat das Schaulaufen der 8 Bewerberduos und eines Einzelkandidaten vor der Basis erst einmal begonnen. Erste Station heute Abend Saarbrücken. Frank Capellan, Sie beobachten das für uns vor Ort. Wer hat sich denn schon wie vorgestellt?
Ja, zuallererst hat sich das Bewerberpaar Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken vorgestellt. Das ist übrigens ausgelost worden. Das verläuft hier alles nach einer sehr strengen Regie, wer sich wann äußern darf. Und vor wenigen Minuten haben wir Karl Lauterbach, den Gesundheitsexperten der SPD, und Nina Scheer, die Umweltpolitikerin, erlebt. Und jetzt redet gerade der einzige Einzelbewerber, Karl-Heinz Brunner, bayerischer Bundestagsabgeordneter. Und das läuft jetzt so ab, dass sich diese Kandidaten, es sind ja insgesamt 17 an der Zahl, dass die sich innerhalb von 5 Minuten hier präsentieren dürfen. Wenn ich nach vorne auf die Bühne schaue, dann sehe ich eine große digitale Uhr direkt neben der Bühne stehen und da läuft die Zeit ab. 4:06, darf Karl-Heinz Brunner jetzt noch reden. Also gut 4 Minuten, das ist alles streng reglementiert. Der Saal ist proppenvoll. Man hatte zunächst mit 300 interessierten SPD-Mitgliedern gerechnet. Es sind 600 geworden und ich glaube, es sind noch mehr geworden, denn hier stehen viele Interessierte im Eingangsbereich, der ein oder andere auch mit einem Glas Bier in der Hand. Also das ist ein Ereignis, da soll ein wirklich spannender Wettkampf raus werden aus dieser Präsentation der Kandidaten für den SPD-Vorsitz.
Von dem, was Sie bislang jetzt erlebt haben, geht das Publikum da mit in Form von deutlichem Beifall oder ist man eher verhalten? Hört sich das Ganze erst einmal an? Wie reagiert da das Publikum?
Also das mag sich jetzt vielleicht gerade verhalten anhören, weil gerade vorne eben Karl-Heinz Brunner redet. Aber es gab sehr oft Applaus und gerade Nina Scheer und Karl Lauterbach sind mit einem langanhaltenden Applaus verabschiedet worden. Und die beiden sind diejenigen, die am prononciertesten für den Ausstieg aus der Großen Koalition Werbung machen und da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das hatte sich eigentlich die kommissarische SPD-Führung anders vorgestellt. Lars Klingbeil etwa, der Generalsekretär, hat am Montag noch gesagt, redet nicht so viel über die Große Koalition, redet über Inhalte, über das, was wir mit der SPD durchsetzen wollen, redet auch nicht so viel über die SPD selbst, wie schlecht es dieser Partei geht, sondern redet über Inhalte. Und da gab es dann doch bei einigen erheblichen Widerspruch, die sagen, wir lassen uns den Mund nicht verbieten und natürlich reden wir auch darüber, wie wir zur Großen Koalition stehen. Dafür gab es dann viel Applaus.
Gibt es denn noch kurz die Frage, so etwas wie ein Favoritenpärchen?
Es gibt ein Favoritenpärchen, was wir gleich hier erleben werden. Das ist Olaf Scholz, der Vizekanzler, mit Clara Geiwitz, der brandenburgischen ehemaligen Landtagsabgeordneten, muss man sagen, sie ist bei der Wahl rausgeflogen, antritt. Die haben in einer internen Umfrage 26% der Stimmen erhalten, aber das heißt eigentlich noch gar nichts. Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, denen werden große Chancen eingeräumt, die einen Wahlkampf machen wollen. Wahlkampf, ja, gewissermaßen hier in der Präsentation, wie es Martin Schulz gemacht hat, im Bundestagswahlkampf, nämlich Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Also die haben durchaus Chancen und man braucht 50% der Stimmen, die absolute Mehrheit, die wird niemand wohl im ersten Wahlgang erhalten. Wahrscheinlich werden wir erst Ende November nach einer Stichwahl wissen, wer die SPD führen wird.
Die SPD auf der Suche nach einer neuen Parteispitze. Heute hat die Roadshow begonnen. Das war eine Information von Franke Belan. Besten Dank und wir bitten, die schlechte Leitung zu entschuldigen. Während also die SPD heute Abend vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, trifft sich zugleich der Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Potsdam zur Klausur. Auch innerhalb der Union gibt es noch erheblichen Klärungsbedarf, etwa bei der Klimapolitik. Aber zum Auftakt gab es erst einmal einen kleinen Seitenhieb auf den Koalitionspartner Theo Geers.
Geht es nach Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, dann ist die CDU-CSU-Fraktion eine Art Bollwerk. Vor allem gegen einseitige Änderungen der Geschäftsgrundlagen in der Koalition durch die SPD. Die bewege sich nach links, was auch schon vor Beginn der aktuellen Suche nach einer neuen Parteiführung zu erkennen gewesen sei. Und so nutzte Ralf Brinkhaus den Auftakt der Klausurtagung der Spitze der Unionsfraktion erst einmal für eine klare Ansage an die Sozialdemokraten. Egal, wer die Partei demnächst führe, die Union stehe nur auf Basis des Koalitionsvertrages weiter zur Verfügung. Und wenn jemand meine, die Architektur dieser Koalition weiter nach links verschieben zu können, dann irre er sich. Das ist eine deutliche Warnung an den Teil der SPD und der Kandidaten für den Parteivorsitz, die mit einem Ausstieg aus der Koalition liebäugeln und dies unter anderem am Klimaschutzpaket festmachen wollen, das am 20. September stehen soll. Bei diesem derzeit größten Projekt der Koalition ist die Union immer noch mit der internen Positionsbestimmung beschäftigt, während die SPD auch schon eine Marschrichtung hat. Wenn es zu Zusatzbelastungen kommt, etwa durch eine Bepreisung von CO2, dann wollen die Sozialdemokraten vorrangig untere Einkommen davon entlasten. Das aber ist mit der Union, die beispielsweise laut über einen Ausgleich in Form niedrigerer Strompreise auch für Unternehmen nachdenkt, nicht zu machen, betont Brinkhaus. Die Union sei nicht bereit, eine neue Verteilungsdiskussion in diesem Land zu führen. Dafür sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Es gehe darum, das Land fit zu machen für 2030. Und das müsse in der zweiten Halbzeit dieser Legislaturperiode passieren. 2030 ist ein wichtiges Zieldatum beim Klimaschutz. Bis dahin soll etwa der Anteil der Erneuerbaren beim Strom auf 65% steigen, was ehrgeizig ist, aber nicht reichen würde, um den CO2-Ausstoß insgesamt um 55% zu senken. Dafür muss mehr passieren, im Verkehr und im Gebäudesektor. Darüber wird derzeit mit der SPD beraten und gestritten. Der SPD, die gerade eine der schwersten Führungskrisen in ihrer Parteigeschichte durchlebt. Für CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kein Grund, den gebeutelten Sozialdemokraten über Gebühr entgegenzukommen. Einen Rabatt auf SPD-Projekte werde es nicht geben, um die Partei in der Koalition zu halten, so Alexander Dobrindt.
Theo Geers berichtete. Es soll hierzulande wieder mehr summen und brummen und außerdem sollen die Haltungsbedingungen von Nutztieren verbessert werden. Auf diese grundsätzlichen Ziele hat sich das Kabinett heute verständigt. Aber es gibt an dem Weg dorthin auch viel Kritik. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten.
Die Glyphosat-Frage war in der Vergangenheit ein Spaltpilz der Großen Koalition. Nun räumen Landwirtschafts- und Umweltministerium das Thema ab. Der umstrittene Unkrautvernichter wird zum Stichtag 31. Dezember 2023 verboten. Dann läuft auch die EU-weite Zulassung aus, die einst der damalige CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt mitveranlasst hatte, entgegen der Koalitionsabsprachen. Svenja Schulze, SPD-Umweltministerin.
Ein früherer Ausstieg ist leider nicht möglich. Und da der Wirkstoff eben auf der EU-Ebene bis Ende 2022 genehmigt wurde und erst ab dann können wir verbieten.
Bereits vorher will die Bundesregierung mit kleineren Maßnahmen den Glyphosatverbrauch deutlich senken. Verbote in öffentlichen Orten wie Parks, in Haus- und Kleingärten sowie zwischen Ernte und Aussaat sollen den Einsatz um 75% reduzieren, so die Berechnung. Doch das Glyphosatverbot sei nur ein Teilaspekt, so die Umweltministerin.
Wir müssen aber insgesamt weniger von diesen Pflanzengiften einsetzen. Nicht nur ein Mittel ist unser Problem, sondern die Menge der Mittel, die insgesamt verwandt wird.
Der Aktionsplan Insektenschutz, den das Kabinett beschlossen hat, sieht stärkere Beschränkungen für den Einsatz von Unkraut- und Schädlingsgiften vor. Das Landwirtschaftsministerium hatte sich hier in der Vergangenheit häufig quergestellt. Doch die Voraussetzungen hätten sich geändert, sagt CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Bienenschutzvolksbegehren und Diskussionen über die Bedingungen in der Fleischproduktion hätten ihre Spuren hinterlassen.
Die Verbraucherschaft hat heute eine andere Haltung. Die Sensibilität zu Insekten, die Sensibilität für Artenvielfalt, die Sensibilität für mehr Tierwohl, Bewahrung der Schöpfung, die ist eine andere als vor 50 Jahren.
Pflanzenschutzmittel, die der biologischen Vielfalt schaden, werden ab 2021 in Naturschutzgebieten und sensiblen Zonen wie Landschaftsschutzflächen verboten. Streuobstwiesen und artenreiches Grünland gelten künftig als Biotope. Dort gelten strenge Vorschriften für die Bewirtschaftung. Das alles macht die Landwirtschaft komplizierter, genau wie die Ausweitung des Abstands den Bauern beim Spritzen in der Nähe von Gewässern einzuhalten haben. Agrarministerin Klöckner.
Wir verlangen der Landwirtschaft einiges ab hier.
Im Gegenzug bleibt es beim Tierwohlkennzeichen bei einer freiwilligen Lösung. Supermarktkunden sollen Schweinefleisch aus besserer Haltung künftig an einem Label ähnlich des Biosiegels erkennen. Fleischproduzenten müssen dafür bei Haltung, Transport und Schlachtung die gesetzlichen Mindeststandards übertreffen. Verbindlich eingestuft werden ihre Produkte allerdings nicht. Tierwohlsiegel gegen Spritz- und Düngeauflagen. Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, kritisiert den Kompromiss als Schädigung der Wettbewerbsfähigkeit.
Es ist insgesamt aus unserer Sicht ein schlechter Deal und wir verstehen auch die Verhandlungsstrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums an der Stelle nicht, dass man, um das Tierwohllabelgesetz noch durchzusetzen, so viele Zugeständnisse gemacht hat.
Während die SPD-Fraktion bereits Widerstand gegen die freiwilligen Regelungen beim Tierwohllabel angekündigt hat, rechnet CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner mit Gegenwind aus der eigenen Fraktion bei den Pflanzenschutzmitteln. Und auch Laura Breitkreuz vom Naturschutzbund Deutschland lobt zwar den Vorstoß, warnt aber vor dem Kleingedruckten.
Wir sehen das Aktionsprogramm als einen guten und vor allem auch sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung, der vor allem auch zeigt, dass die Bundesregierung die Systemrelevanz der Insekten erkannt hat. Wir sehen natürlich auch, dass es Ausnahmeregelungen gibt und können leider noch gar nicht genau sagen, inwiefern die jetzt durchgesetzt werden.
Ob der Bundestag noch im Herbst über die Vorschläge beraten wird, ist derzeit unklar.
Johannes Kuhn war das über das vom Kabinett auf den Weg gebrachten Agrarpaket. Schätzungen zufolge sollen jährlich 10.000 Jungen und Mädchen Opfer von sexueller Gewalt werden. Die Dunkelziffer dürfte jedoch erheblich höher liegen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen müsse dringend erhöht werden, fordert deshalb der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Nadine Lindner berichtet.
Wie können Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden? Wie also kann sich die Prävention in Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäusern und Sportvereinen verbessern? Das sind nur zwei der zentralen Fragen für den Monitoringbericht zur Prävention sexueller Gewalt des Deutschen Jugendinstituts, das vom Antimissbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig mit der Erstellung des Berichts beauftragt worden war. Dafür sind über mehrere Jahre, konkret geht es um den Zeitraum von 2015 bis 2018, rund 5000 Kinder- und Jugendeinrichtungen qualitativ und quantitativ befragt worden. Sie sollten erklären, welche Schutz- und Hilfsangebote sie einsetzen und auf welche Schwierigkeiten sie bei der Umsetzung stoßen. Röhrig, der Beauftragte der Bundesregierung.
Was wird getan in Kitas, in Schulen, in Arztpraxen? Oder auch in Kliniken zum Beispiel. Was wird unternommen von Anbietern von Jugendreisen? Was wird getan in Sportvereinen oder auch im Bereich des religiösen Lebens?
Trotz aller Anstrengungen werden jedes Jahr Zehntausende Mädchen und Jungen Opfer sexueller Gewalt, so Röhrig. Um das besser zu verhindern, gibt es insgesamt 9 Elemente von Schutzkonzepten für Einrichtungen. Dazu zählen unter anderem Fortbildungen, Beschwerdeverfahren oder ein Verhaltenskodex. Der Monitoringbericht macht deutlich, dass umfassende Schutzkonzepte, die mehrere dieser Elemente umfassen, noch in keinem Bereich flächendeckend umgesetzt sind. So habe jedes dritte Kinderheim ein Schutzkonzept, aber nur jede 10. Schule. Die Differenz ergebe sich, so DJI-Forschungsdirektorin Sabine Walper, aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Prävention gelinge dort besser, wo es gesetzliche Verpflichtungen gebe. Und das betreffe Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie Kitas und Heime.
Während beispielsweise der Bereich der Schulen mit 13% doch das Schlusslicht bildet und leider auch derjenige Bereich ist, in dem sich im Vergleich zum letzten Monitoring noch nichts getan hat.
Schulen seien zu oft mit Lehrplänen oder Personalmangel beschäftigt, so Forschungsdirektorin Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig fordert deshalb die Bundesländer dazu auf, Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch verpflichtend in die Schulgesetze aufzunehmen.
Aus Berlin waren das Informationen von Nadine Lindner. Mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld sind durch vermutmaßlich kriminelle Cum-Ex-Geschäfte verschwunden. Heute begann der erste Strafprozess zum mutmaßlich größten Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Angeklagt sind zunächst zwei ehemalige Bankmanager Jochen Hilgers.
Gut 2,5 Stunden dauerte alleine die Verlesung der Anklageschrift. Jeder einzelne Punkt wurde minutiös dargelegt. Die beiden Angeklagten folgten konzentriert den Simultanübersetzungen ihrer Dolmetscher. Dann gab die Strafverteidigerin eines der Angeklagten eine Stellungnahme ab. Wie schon bei den Vernehmungen der Kölner Staatsanwaltschaft werde sich ihr Mandant umfassend äußern. Für das Gericht ist das eine gute Nachricht. So bleibt der Kammer ein mühevoller Indizienprozess zunächst erspart. Beide Angeklagte müssen zu jedem Termin aus London anreisen. Sie haben offenbar an einem schnellen Verfahrensverlauf großes Interesse. Die entscheidende Frage, die in Bonn geklärt werden soll, lautet: Haben Sie betrogen oder haben Sie eine Steuerlücke genutzt? Daran entscheidet sich, ob die Cum-Ex-Geschäfte überhaupt strafbar waren. Während der Cum-Ex-Prozess in Bonn begonnen hat, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln weiter. Es soll Dutzende weitere Verdächtige geben und zahlreiche Banken, die daran mitverdient haben sollen.
Der Bericht von Jochen Hilgers. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder. Der 38-Jährige soll angeblich Kinderpornografie verbreitet haben, Kaiser Lande berichtet.
Der langjährige Bundesliga-Profi Christoph Metzelder soll kinderpornografische Fotos über den WhatsApp-Mitteilungsdienst verschickt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärt, die Polizei Hamburg habe einen Hinweis erhalten, dass der Beschuldigte entsprechende Lichtbilder versandt habe. Eine Frau aus Hamburg will die Aufnahmen erhalten haben. Mitte August hatte die Hamburger Staatsanwaltschaft die Ermittlung übernommen. Gestern suchten Beamte des Landeskriminalamts den 38-Jährigen in der Sportschule im nordrhein-westfälischen Hennef auf. Die Einsatzkräfte durchsuchten auf Beschluss des Amtsgerichts Hamburg eine Wohnung sowie ein Büro Metzelders in Düsseldorf. Die Polizisten konnten dabei Beweismaterial sicherstellen, verschiedene Speichermedien. Die Datenträger werden nun in Hamburg untersucht. Christoph Metzelder ist weiter auf freiem Fuß, gegen ihn liegt kein Haftbefehl vor. Während der Hausdurchsuchung verhielt er sich laut Staatsanwaltschaft kooperativ. Christoph Metzelder arbeitet für die ARD als Fußballexperte. Diese Zusammenarbeit soll bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Ex-Fußballprofi Metzelder. Das waren Informationen von Kaiser Lander. Und das waren die Informationen am Abend. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Unter anderem zum politischen Chaos in Großbritannien und zur neuen Regierung in Italien. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche noch einen schönen Abend.